Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé Folge 54 und heute haben wir einen speziellen Gast mal wieder, Mareike Schmalz, die bietet ja ein Anlagementoring an und ist selber, ich glaube, das Motto ist finanzielle Freiheit mit 32 sozusagen, ne? Kannst ja gleich mal sagen. Und du bietest so Coachings an und erklärst auch Leuten, wie sie diese finanzielle Freiheit selber erreichen können. Erzähl doch mal, wie bist du denn selber ans Investieren gekommen?
Ja, erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Freut mich total. Ja, mein Slogan ist immer so ein bisschen mit 32 in Rente gegangen. Und ich bin jemand, ich habe das gemacht, ohne dass ich Coachings verkauft habe. Das vielleicht mal vorneweg, weil ich glaube, wir leben gerade in so einer Bubble. Gibt's genug Leute da draußen, die verkaufen Coachings über irgendwas, über Probleme, die sie selber für sich noch gar nicht 100% gelöst haben. Ja, wo komme ich her? Ich habe so einen ganz, ganz klassischen Weg hinter mir mit Angestellten-Dasein. Habe aber relativ früh angefangen zu investieren und nicht, weil ich das von zu Hause mitbekommen habe, sondern da steckt tatsächlich eine selber durchlaufende, auch teilweise recht schmerzhafte Lernkurve dahinter, die sich aber am Ende bezahlt gemacht hat. Kleiner Spoiler vorweg. Und genau, und das hat mich an den Punkt geführt, dass ich mit 32 mein Ingenieurgehalt mehr als ersetzen konnte durch die Einnahmen, die ich jetzt aus meinen Investitionen habe.
Ja.
Ja. Und dann habe ich den Job an den Nagel gehängt.
Also erstmal Respekt dazu. Mit 32 hatte ich noch andere Gedanken im Leben, als meinen Job zu kündigen oder von mir aus zu sagen, rauszugehen, abends zu sagen, hey, ich kriege mein Gehalt hier über Dividenden und passives Einkommen und ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Wir hatten mal eine Folge mit dem werten Marc und bei dem war, jeder von uns hat diesen Painpoint pro Moment gehabt und bei ihm war es, er saß auf dem Gabelstapler und hat rausgeguckt und meinte so, er hat keinen Bock mehr auf das Rest auf das Leben. Magst du uns mal deinen Pain-Moment erzählen?
Ja, es waren bei mir mehrere Painpoints tatsächlich. Aber ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich nicht normal, dass man so früh anfängt, sich mit dem Thema Finanzen auch so intensiv auseinanderzusetzen. Da gibt es tatsächlich eine Geschichte im Hintergrund. Ich fange mal ganz vorne an. Und ganz vorne geht die Geschichte tatsächlich los in meiner Kindheit. Wir kommen aus so ganz klassischen Familienkonstellationen. Mama, Papa, zwei Kinder. Meine Eltern haben auch ein ganz klassisches Rollenbild gelebt. Unsere Mutter war für uns Kinder zu Hause und mein Vater ist arbeiten gegangen, Lehrer und sie Erzieherin, also wirklich so 0815 Familie, aber meine ich liebevoll natürlich. Und dann ist mein Vater verstorben und zwar von einem Tag auf den anderen, ohne Vorwarnung, im Alter von 42 Jahren. Und das hat natürlich mit mir in meinem Leben sehr viel gemacht. Da kamen sehr viele Erkenntnisse daraus, das war nicht alles in dem Moment, sondern es ist einfach auch ein anderes Bewusstsein, in dem ich dann aufgewachsen bin. Und so eine ganz große Erkenntnis, die da im Kern drin steckte, war, unsere Lebenszeit ist endlich und sie ist letztendlich das Wertvollste, was wir haben. Und aus dieser Idee heraus ist über die Jahre, die hat sich dann irgendwie so weiterentwickelt und über die Jahre wurde da was draus, ich will nicht dauerhaft Zeit gegen Geld tauschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man jung ist, dann denkt man, ich möchte gern mal dies oder jenes machen und ich darf nicht. Und die Eltern sagen zu einem, ja, wenn du mal groß bist, dann kannst du machen, was du willst. Und dann guckt man die Erwachsenen an und die meisten Erwachsenen machen irgendwie nicht so richtig, was sie wollen. Sondern die meisten Erwachsenen, die leben zumindest so aus Kinderaugen betrachtet, ein relativ eintöniges Leben. Und bei mir wurde irgendwann die Erkenntnis deutlich, das hat sehr viel mit dem Thema Geld zu tun.
Schön, dass du es gerade sagst, weil ich hatte das auch in meiner Familie das Thema gehabt, so, ja, wenn du groß bist, dann hast du dieses und jenes und dann kannst du das machen und sowas. Also was mir jetzt jungen Menschen anhört, ich meine, ich bin mittlerweile auch 40, also ich bin nicht mehr der Jüngste so mit drin, aber darfst ja die gleichen Sprüche irgendwie über alle Jahre anhören. Und letztens habe ich so einfach gesagt, du, eigentlich will ich ja nicht mit dir tauschen. Weil irgendwie das, was du da so jetzt repräsentierst, ist nicht das, was ich irgendwie mal irgendwie erreichen möchte. Und da war einfach der Punkt, dass man sein Leben lang und leider ist es halt eben so, dass die meisten Menschen darauf angewiesen sind, 40, 50 Stunden die Woche zu arbeiten, damit auch wirklich der Laden am Laufen hält, also dass die Miete bezahlt ist, dass der Kühlschrank einigermaßen voll ist und dass man natürlich auch Verpflichtungen hat, wenn man Kinder irgendwie mit drin hat. Aber wenn man das mal irgendwie in den Luxus kommt oder nochmal darüber weiter nachdenkt, dass diese Freiheiten irgendwie kommt, gebe ich dir recht, es ist am Ende wirklich die Zeit, wirklich diese Zeit damit drin. Und das wäre eigentlich auch mal eine super Folge. Grundeinkommen, 5.000 Euro, war doch mal irgendwie mal letztens mal wieder irgendwie in der Politik so drin, dass es jeder bekommen sollte. Aber da wollte ich jetzt nicht hingehen. Ich finde es, also erstmal Respekt an dich, so früh diese Erkenntnis zu bekommen. Leider auf diesem harten Wege, das tut mir auch wirklich leid. Aber statt den Kopf in den Sand zu stecken, nach oben und mit 32 als... Erzähl mir gerne mehr davon. Was war dann denn der nächste Schritt gewesen? Gab es dann irgendeine Person, die dann gesagt hat, ey, lies mal hier Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki oder was? Bei mir zum Beispiel, Fun Fact, ich war mal im Bahnhofskiosk gewesen und da gibt es doch immer diese Dummies-Bücher. Ich finde, die Dummies-Bücher sind total cool. Aber ich finde das Marketing nach außen von denen total zum Kotzen, weil da steht ja überall für Dummies. Und wenn du es ins Regal stellst, das ist ja immer so, für Dummies will ja sich keiner ins Regal stellen, obwohl da richtig gutes Zeug drin ist. Was war es bei dir?
Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist, dass du diese Bücher ansprichst für Dummies. Das war tatsächlich bei mir der Startpunkt. Ich hatte leider in meinem Umfeld niemanden, der mir das beibringen konnte, der sich auskannte mit dem Thema Geld. Und ich bin dann erst einmal, da war ich dann Anfang 20, wo ich gedacht habe, okay, ich will es jetzt verstehen. Ich war noch im Studium, ich hatte gar nicht wirklich nennenswerten Einkommen. Ich habe halt so ein bisschen nebenher gearbeitet, ein bisschen was verdient. Aber ich hatte so diesen Satz im Kopf, den man immer wieder hört, man soll früh anfangen. Und da habe ich gedacht, okay, ich fange jetzt mal an und ich wusste nicht wo. Und ich bin dann zur Bank gegangen und habe mich kostenlos beraten lassen. Und ja, das war keine gute Idee, weil ja, am Ende, die verkaufen einem Produkte. Wenn man ehrlich ist, die verkaufen einem Produkte. Und was die nicht machen, ist einem die Sachen so zu erklären, dass man die versteht. Eigentlich machen die das genaue Gegenteil. Die spielen mit der Unwissenheit und die spielen mit der Angst vom Gegenüber. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich bin da rausgelaufen und ich habe mich tatsächlich unfassbar dumm gefühlt, weil ich einfach nichts verstanden habe. Und das war dann tatsächlich für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich muss einen anderen Weg finden, der für Dumme funktioniert. Und so bin ich auf Geldanlage für Dummies gekommen. Und das war mein Einsteigerbuch damals.
Einer der bekanntesten Finfluencer, oder wie man uns heutzutage irgendwie mal so Shaquille O'Neal, der war auch mit ihm. Der hatte auch so How Dummies Build Up Their First Investment and How They Build Up Their First Company. Bei ihm war es dann genauso gewesen. Also es ist dann wirklich dann doch das Produktmarketing, was ich so schrecklich finde, dann doch der Punkt gewesen, wo dann die Leute sich dann angesprochen fühlen. Finde ich super. Und was war der nächste Schritt? Bist dann zur Consorsbank gegangen oder war noch schon Trade Republic und Co. am Start gewesen?
Nee, das war tatsächlich noch Consorsbank-Zeit. Also das war noch nichts mit Neo-Broker und so und das war auch noch nicht die Zeit von Finfluencern oder so. Also ich glaube, das, was heute stattfindet bezüglich finanzieller Bildung, Zugang zu finanziellem Wissen und auch die Art, wie es aufbereitet ist, das gab es damals noch gar nicht oder ich habe es einfach nicht gefunden. Und es war tatsächlich dann so, okay, erstmal ein Tagesgeldkonto aufmachen. Erstmal eine Festgeldanlage, also so diese super, super sicheren, konservativen Dinge, die für mich damals schon aufregend genug waren. Und dann ging es aber so stückchenweise. Also ich habe dann ein Buch nach dem anderen. Am Ende kamen über die Jahre über 100 Bücher zusammen. Und dann auch die Erkenntnis irgendwann mit einer Festgeldanlage und mit einem Tagesgeldkonto, da schaffst du nicht mal den Inflationsausgleich, wenn du ehrlich bist. Also musst du irgendwie an die Börse. Und genau, ich habe am Anfang wirklich gar keinen Plan gehabt. Also ich habe gedacht, okay, ich kaufe jetzt einen Fonds, ich wollte keine einzelne Aktie. Ich habe aber noch nicht mal gewusst, dass es ETFs gibt. Auch ein bisschen peinlich. Irgendwie habe ich das Kapitel in dem Buch für Dummies übersprungen gehabt damals. Und dann habe ich irgendwie einfach willkürlich irgendeinen Fonds gekauft.
Welcher war das? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den nicht mehr. Ich weiß nur, wie ich ihn gefunden habe. Und das ist eigentlich echt peinlich, die Geschichte zu erzählen. Ich bin auf irgendein Vergleichsportal. Also in dem Buch stand quasi, ja, hier gibt's Vergleichsportal, da kannst du reingehen, dann kannst du dir einen aussuchen. Okay, machst du, gehst du da rein, dann wirst du natürlich total erschlagen von der schieren Menge, die da drin ist. Und dann wusste ich wieder nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich entdeckt, dass es Filterkriterien für Nachhaltigkeit gibt. Und als ich die angewendet habe, wurden aus sehr vielen Fonds auf einmal sehr wenige Fonds. Und da war echt nicht mehr viel übrig. Und dann habe ich gedacht, egal, ich kaufe jetzt irgendeinen davon. Und das habe ich gemacht. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, welcher das war. Ich habe ihn irgendwann auch wieder verkauft, als ich dann auf den Trichter kam, dass es ETF gibt und dass das der bessere Weg ist, weil niedrigere Gebühren. Und das waren tatsächlich meine Anfänge. Und für die Leute, die zuhören und die selber am Anfang stehen, man muss einfach mal loslegen, ja, und man lernt entlang des Weges.
Ja, das ist ja immer das, was wir sagen. So sich nicht, oder man ist ja schon blockiert und sich nicht weiter noch blockieren, dass man sich da irgendwie Panik macht oder das übertreibt. Es ist ja oftmals so, dass Leute denken, okay, ich habe jetzt irgendwie 5.000 Euro beiseite und ich gehe jetzt ins Casino und setze alles auf schwarz oder so, sondern dass man sagt, okay, sowieso, wenn du anfängst, dann nicht die 5.000 Euro direkt investieren, sondern eher so Sparplan machen und das teilweise wächst, ne? Aber halt wichtig anzufangen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal erzählt. Die Geschichte ist ja schon ziemlich old, wenn Leute das schon mal gehört haben. Aber bei uns war es zum Beispiel mit diesem ganzen Podcast war es so. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, da strategized und im Büro und am Whiteboard und warum und wie und weshalb. Mhm. Dann am Ende des Tages hat sich halt rausgestellt, das bringt halt alles nichts, wenn wir nicht jetzt einfach mal loslegen, ne? Und genauso ist es halt beim Investieren auch so, dass man das halt möglichst ja niederschwellig hält und auch Platz oder Raum lässt für Fehler, weil Fehler werden halt immer passieren, das lässt sich nicht absichern so. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich damals angefangen habe, diese ganzen Podcasts zu hören und da dann halt, das klang alles total logisch und ich habe das dann noch recherchiert und das waren halt alles Aktien, wo der Zug schon abgefahren war. Und das ist halt eben das Thema und dass man halt wirklich langfristig denkt, ne? Weil schöner Case bei dir mit 32 sozusagen sich da verabschieden können aus dem Hamsterrad, aber das wird halt nicht auf alle zutreffen und einfach sagen, okay, ich bin langfristig, weil alles andere sind, wir nennen halt diese Influencer, die du gerade erwähnt hast, das sind bei uns die Crypto-Bros, die dir sagen, hier kannst jetzt irgendwie, ich kaufe jetzt hier den und den Coin und dann der wird sich jetzt in der nächsten Zeit verhundertfachen oder so. Es ist natürlich dann meistens Bullshit. So. Und manchmal sind es so Sachen, die, wo man gar nicht so mit gerechnet hat oder andere Sachen, wo man denkt, oh, das geht total durch die Decke. Das kann man halt nicht komplett voraussagen. Also bei uns ist Beispiel, dass wir haben ja so ein Kapitalkaffee-Portfolio gemacht, so wo wir am Anfang des Jahres so gesagt haben, okay, jeder hat halt ein gewisses Budget, wo er Aktien mitkauft und dann gucken wir mal, was passiert und wer der beste Investor in dem Sinne ist. Und bei mir war es, ich habe zwei Aktien gekauft. Das eine ist Xiaomi, weil ich halt wirklich deren Plan jetzt in gerade was Electric Vehicles.
Die wollen jetzt auch Autos bauen, ja.
Ja, genau, die bauen auch Autos und sind natürlich die Handysparte und die Tabletsparte ist mega. Und ich hatte damals auch Videos gesehen, wo man sich die Autos angeguckt haben. Die haben ja schon die Software, die haben die Hardware und die Tablets sind dann da integriert und diese Autos sind halt im Gegensatz zu dem, was man sonst so kennt, sind es halt Raumschiffe. Und das zweite war Nokia, weil ich gesagt habe, der Ukraine-Krieg endet und irgendwie muss ja das alles wieder aufgebaut werden, die Infrastruktur. Und da gibt es eigentlich nur Ericsson und Nokia. Und das war aber eher so die kleine Wette, die ich so nebenbei mache. Und jetzt haben wir heute noch drüber geredet. Nokia ist seit Januar um 70% gestiegen und Xiaomi, wo ich gedacht habe, das geht voll durch die Decke, ist um 20% gefallen. Ne? Was keiner oder was ich jetzt nicht als Problem sehe, weil wir alle langfristig denken und uns natürlich informiert haben. Aber Fehler werden passieren und von daher einfach mal machen und zur Not, das ist ja auch so ein Thema von dir, zur Not sich irgendwie Hilfe suchen, ne? Weil das ist ja so das, was du jetzt irgendwie, den Weg, den du eingeschlagen bist, so ähnlich wie wir den Leuten irgendwie ein bisschen zur Seite stehen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das habe ich für mich zu spät entdeckt, das Thema, sich wirklich auch Mentoren zu suchen. Man ist viel schneller, als wenn man alles versucht, alleine rauszufinden. Und Bücher sind gut. Ich würde Bücher auch immer noch irgendwelchen Online-Quellen vorziehen, weil bei einem Buch, da hat man doch nochmal meistens ein bisschen fundierteres Wissen drin. Aber einen soliden Mentor an der Seite zu haben, kann den Prozess enorm beschleunigen und erspart einem auch den einen oder anderen kostspieligen Fehler, definitiv. Ich bin nicht so im Einzelaktien-Picking drin oder so. Also ich muss tatsächlich, habe ich gemacht, ich habe vieles gemacht, ich habe auch vieles falsch gemacht. Tatsächlich, meine Strategie am Ende ist langfristig buy and hold, breit diversifiziert in den Weltmarkt rein. Und wenn man dann zusätzliche Energie hat, dann steckt die Energie doch am besten da rein, wo es sich lohnt, nämlich aktive Einkommen steigern und mehr einzahlen. Und ich glaube, da sind heutzutage viele Leute wahrscheinlich auch geblendet irgendwo durch Social Media und den einen oder anderen, der da unrealistische Versprechen gibt. Das sind manche Leute so auf der Suche nach dem heiligen Gral, der dich so über Nacht reich macht. Das ist es nicht. Also ich habe mit meinem Geld de facto nicht gezockt. Das war nicht Glück, dass ich heute da bin, wo ich bin, sondern das war schlichtweg eine breit diversifizierte, langweilige Strategie kombiniert mit einer sehr hohen Sparrate. Und eigentlich ist das größere Geheimnis die Sparrate gewesen. Ja,
ja, das ist auch, finde ich auch sehr sympathisch, dass du, das hört man ja selten bis nie, dass du von aktivem Einkommen redest und nicht von passivem Einkommen. Das ist ja das, was die Dullis einem da im Internet immer sagen, dass man sich auf jeden Fall passives Einkommen besorgen soll über diverseste, sag ich mal, Geschäftsmodelle, sei es dieses Dropshipping oder sonst irgendwas, oder dass man jetzt irgendwie, ich will jetzt den Ben nicht bashen, weil der ja auch passives Einkommen ist ja sein Thema, aber er sieht das halt eher langfristig sozusagen, ne? Also der ist ja auch im aktiven Einkommen jetzt, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Wie kann ich praktisch effektiv zu Finanzen kommen und die dann eben investieren? Ich wollte auch noch, aber ihr habt euch so schön unterhalten, da wollte ich nicht dazwischen gehen. Ich fand das so schön, dass der Simon, mit dem haben wir vor ein paar Wochen geredet, der hatte dieses schöne Bild von wegen Zeit und Geld. Der meinte halt, wenn ich jetzt Geld zurücklege, dann kaufe ich mir Zeit, die ich später dann habe, sozusagen. Ne? Also die ich früher sozusagen in Ruhestand gehen kann. Und das finde ich auch ganz schön. So das, was ich jetzt nicht gerade für, ich meine, niemand soll jetzt irgendwie sich zurückhalten, mal schön essen zu gehen oder mal feiern zu gehen oder den Kaffee zu trinken, so. Aber den Müll, den man teilweise kauft, und wenn ich durch meine Wohnung gehe und mir angucke, was für Scheiße ich gekauft habe, ehrlich gesagt, das ist schon völlig krass. Ich sehe es halt bei mir immer, habe ich angefangen, dass ich gesagt habe, ich kaufe nichts mehr bei Amazon direkt, sondern ich packe das in den Einkaufswagen und dann gucke ich mal nach 2-3 Tagen, ob ich das immer noch haben will. Und da ist manchmal, es ist wirklich Wahnsinn, und ich gestehe das jetzt einfach mal, was für hirnverbranntes Zeug ich da in dem Einkaufswagen liegen habe. Das ist unglaublich, und das hätte ich früher alles direkt gekauft. Alles. Mhm. Also um zu zeigen, wie hirnverbrannt das ist, ich habe heute reingeguckt mit einer Freundin von mir. Ich habe irgendwie so ein Video gesehen mit so Pistolen, mit denen man die Bierflasche öffnen kann und dann den Kronkorken verschießen kann, und dachte, oh, das ist auch ein gutes Geschenk für den und den. Und das hätte ich gekauft, den Mist. So, das ist absoluter Wahnsinn. Und indem man auf solche unnötigen Sachen verzichtet und das dann halt eben sinnvoll investiert in seine Zukunft, glaube ich, macht man schon sehr, sehr, sehr viel richtig.
So, dann möchte ich mal noch mal zu einer sinnvollen Investition, die euch gar nichts kostet, mal sprechen, weil die liebe Mareike hat natürlich ihr Money Mentoring. Darüber hat man jetzt das mal ein bisschen angerissen. Ich bin noch so ein alter, klassischer Mann, der sich die Sachen ausdruckt, die er da sieht. Ich habe mir mal deinen Money Guide runtergeladen. Also für alle Leute, die wie ich auch früher im Zeitungsladen gewesen sind und sich vielleicht auch manchmal mittlerweile zurückschrecken, ist Wirtschaftszeitung 12 Euro mittlerweile kosten, das ist abartig geworden. Hier gibt es einen wirklich netten Money Guide, also so ein Führer, der sagt, hier guck mal, investieren ist gar nicht schwer, wie ist deine Strategie, wie habe ich angefangen? Also alles, was ihr gerade gehört habt, hat sie wirklich mal auf 12 Seiten, ich glaube es sind 12 Seiten, vielleicht auch 15.
Ich glaube 17.
17 sogar, Mann, 17 gebündelte Seiten voller Wissen. Ich habe es mir ausgedruckt, habe es ja. Erzähl doch mal, wie bist du zum Money Guide gekommen?
Der Money Guide ist eigentlich daraus geboren, dass ich, letztes Jahr war das, auf der Cashflow-Konferenz gesprochen habe und dafür einen Vortrag vorbereitet habe. Und dieser Money Guide ist im Prinzip so eine schriftliche Ausarbeitung von dem, was ich dort eben auch auf der Bühne zum Besten gegeben habe, weil dann auch viele Leute, ach, ich schaff's nicht und kann ich das irgendwo angucken, hast du irgendwo die Inhalte für mich? Und die Story eigentlich, das ist ganz witzig. Ich habe ja so ein ganz klassisches Angestellten-Dasein und auch eine ganz klassische Karriere gemacht in der Automobilindustrie. Und Stichwort Xiaomi, also ich war in der Batterieentwicklung für Elektroautos, aber beim deutschen Hersteller und beziehungsweise Dienstleister. Ja, und ich habe meine finanzielle Reise komplett im Hintergrund gemacht, komplett undercover. Ich habe da auch nicht viel mit anderen drüber geredet, eigentlich nahezu gar nicht drüber geredet, bis der Tag kam, ihr habt mich vorhin gefragt, so, was war denn so der Painpoint? Ich hatte dann irgendwann einen neuen Painpoint, und das war, als so die ersten paar Jahre im Job rum waren, hat bei mir so ein richtig krasses goldener Käfiggefühl eingesetzt. Ja, so eigentlich hast du alles, was du dir wünschen kannst. Da kommt jeden Monat ein ordentliches Gehalt rein und die Firma ist absolut in Ordnung und die meisten Kollegen sind auch ganz nett und die Vorgesetzten sind okay. Und irgendwie habe ich trotzdem Sonntagabend keinen Bock, Montagmorgen dahin zu fahren. Und das hat sich eben weiterentwickelt hin zu dem expliziten Wunsch, ich will aus diesem Hamsterrad raus, weil ich mich da einfach nur gefangen fühle. Und daraus wurde dann eben auch dieser explizite Wunsch, ich will absolut finanziell frei sein, habe dann nochmal Vollgas gegeben. Es kam bei mir übrigens auch noch Immobilien dazu. Es war nicht nur das Investieren am Kapitalmarkt, an der Börse. Und dann hatte ich den Moment, wo ich gekündigt habe und bin aus dem Job raus und die Leute haben gefragt, was machst du als nächstes? Und dann habe ich richtig mit mir gerungen, was ich den Leuten jetzt erzähle. Hab gesagt, ja, ich kann irgendwie sagen, ich mache eine Auszeit, Sabbatical, keine Ahnung was. Ist ja heutzutage nicht mehr so unüblich. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, ich sage einfach mal die Wahrheit und guck, wie die Leute reagieren. Und es gab eine entsprechende Resonanz und diese Resonanz war sehr groß. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn deine Geschichte so viel ausläuft bei den Leuten, dann traue ich mich jetzt mal damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das hat mich dann eben zur Cashflow-Konferenz geführt, über ein paar Umwege. Und die Cashflow-Konferenz und der Vortrag dort hat zu diesem Money Guide geführt. Und meine Idee war, den Leuten, die da wirklich noch am Anfang ihrer Reise stehen, einfach mal kostenlos so ein überschaubares Dokument an die Hand zu geben, wo man loslegen kann. Wo man so ein bisschen den Eindruck kriegt, okay, was ist finanzielle Freiheit? Wie funktioniert das? Wie rechnet man das auch aus? Wie viel Kapital braucht man dafür? Das ist nämlich eigentlich alles gar nicht so kompliziert, wie man im ersten Moment denken könnte. Und auch so ein paar Tipps für Ressourcen, für Webseiten, für Bücher, wo ich sage, die sind einfach hilfreich.
Also nochmal Respekt, Mareike, für alle, die es jetzt hören und nebenbei vielleicht nur die Kopfhörer am Ohr haben und ihr Handy in der Hand hat. Also googelt mal Mareike Schmalz. Ich glaube, dann bist du schon oben bei den Treffern damit drin und ladet euch mal runter, weil was sich wiederholt hier und da ziehe ich vor allem von euch den Hut. Also massiv. Der eine ist halt auf dem Gabelstapler, guckt raus. Bei dir, du baust Elektrobatterien und ist trotzdem glücklich in dem goldenen Hamsterrad mit drin. Und ihr habt den Schritt gemacht. Und ich denke mal, da sind sehr viele Leute draußen, die vielleicht dieselben Gedanken haben oder zumindest den Gedanken haben, hey, nee, das nicht. Aber irgendwie Zeit mit 60 irgendwie oder Rentenlücke und allem drum, da haben wir jetzt ja noch nicht angefangen, drüber zu reden. Das ist uns so wichtig. Also hier habt ihr eine Person, lest euch das durch. Ich finde das beeindruckend. Danke dir. Danke, dass du das wirklich so transparent mit uns geteilt hast.
Ja, super, ja,
vielen Dank.
Ich habe noch einen letzten Punkt. Und dadurch, dass wir Anfang dieses Jahres ja bei Wikifolio sind, unser eigenes Portal, wo wir unseren eigenen ETF machen, wo wir jede Folge jemanden immer fragen, den wir hier interviewen. Beim letzten Mal war es zum Beispiel Froster gewesen, dass jemand gesagt hat, ey, guckt euch mal Froster an, die packt es ins Depot rein. Heute fragen wir dich, Mareike, ein Unternehmen, welches du sagen würdest, was richtig doch interessant ist auf längerfristige Art und Weise, wird von mir morgen dann gekauft, eine Aktie, und ins Wikifolio reingemacht. Und wir gucken mal in einem Jahr, wie da sich das diese einzelne entwickelt. Welche Aktie hättest du gern, dass ich die morgen kaufen gehe?
Es darf auch ein ETF sein, ne?
Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich dich total unglücklich machen, weil ich wirklich weg bin von dieser Einzelaktienstrategie. Also wenn ich mich wirklich reduzieren müsste auf eine Sache, ich würde auf die ETFs gehen, für die das noch nicht so ganz verstehen. ETF ist einfach nur ein Korb mit ganz vielen verschiedenen Aktien auf einmal drin, damit ist man einfach viel breiter gestreut. Boah, wenn ich nur einen nehmen würde, also der MSCI World ist ja so den man am meisten kennt vom Namen her.
Bitte nicht.
Ja, ich gebe den anderen. Alles gut. Genau, der ist halt sehr USA-lastig. Du hast auf jeden Fall auch so Entwicklungsmärkte wie China oder Indien gar nicht drin. Ich gebe dir den FTSE All World.
Das ist mal ganz gut, das können die Leute dann auch irgendwie nachgucken, dass sie dann so the best of Experten und ich bin auch ganz dankbar, dass du mit dem ETF kommst, weil sonst haben wir am Ende nur Einzelaktien.
Also Einzelaktien, man kann es machen, meine Meinung, aber die Gesamtkonstellation vom Portfolio muss stimmen und meine Herangehensweise ist, Einzelaktien würde ich zu einem kleineren Teil machen. Ich würde wirklich gucken, dass die große Basis breit gestreut ist. Und sich gerne auch ab und zu mal challengen. Sind meine Einzelaktien in Summe besser oder schlechter gelaufen als mein Index?
Dude, ich werde da mit dir nicht diskutieren. Du bist in einem Alter in Rente gegangen, wo ich ganz anders über Geld nachgedacht habe. Das war Mittel zum Zweck und da habe ich auch nicht über Zeit nachgedacht. Von daher werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Aber vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut und wir würden uns jederzeit freuen, wenn du wiederkommst. Wir haben auch immer mal ein paar Themen, wo wir dann Leute zu einladen und ich glaube, das passt total gut. Und wir werden uns jetzt auch nochmal demnächst hoffentlich, wenn er nochmal antwortet, der mit dem Organisator von der Cashflow-Conference auch nochmal unterhalten. Die ist ja auch demnächst im Juni oder Juli in Frankfurt. Und von daher vielen Dank fürs Kommen und hat uns sehr gefreut.
Ja, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein.